ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Schon sehr lange nicht mehr stand die internationale Diplomatie so hilflos da. Wenn schon der US-Außenminister zermürbt davon spricht, frustriert zu sein. Wenn Teile der Weltgemeinschaft vor diesem komplizierten Konflikt scheinbar kapitulieren oder diesen auch noch mitbefeuern, dann muss es wohl wirklich schlecht stehen um Syrien und all die, die in dieser Hölle gefangen sind. Während die Diplomaten in New York verzweifelt versuchen, weiter zu verhandeln, hat das syrische Regime längst gehandelt und neue schreckliche Tatsachen geschaffen. Ein Großteil der umkämpften Stadt Aleppo liegt ohnehin schon in Schutt und Asche und dennoch wird immer weiter bombardiert. Olaf Bock berichtet.
Der alltägliche Wahnsinn. Nach den schweren Luftangriffen versuchen Helfer, ein Kind zu befreien, das unter den Trümmern verschüttet wurde. Die syrische Armee verkündet, das ist der Auftakt einer Großoffensive. Mindestens 80 Menschen sollen bei den jüngsten Angriffen getötet worden sein. Es sind solche Bilder, die verstören. Und hier in New York reden sie, verhandeln sie und kommen keinen Schritt weiter. Nicht nur der deutsche Außenminister hat frustrierende Tage hinter sich. Er klagt heute bei der UN-Vollversammlung.
Während die Welt in New York um eine Feuerpause ringt, bombt Assad Aleppo weiter zu Trümmern. Das zeigt einmal mehr, das Assad-Regime kann und darf die Zukunft Syriens nicht bestimmen.
Hier in der Syrien-Kontaktgruppe haben sie diese Woche schon zweimal getagt und machen sich gegenseitig Vorwürfe. Ein amerikanischer Angriff auf eine syrische Stellung, ein UN-Hilfskonvoi, der von syrischen oder russischen Soldaten angegriffen worden sein soll. Sie reden und reden. Hier in Syrien handeln sie. Die syrische Organisation Weißhelme bekam gerade den alternativen Friedensnobelpreis. Sie riskieren ihr Leben für andere, jetzt wurden sie selbst zu Opfern. Eine Bombe traf unser Zentrum. Unsere ganze Einrichtung wurde zerstört. Wir haben unsere komplette Ausrüstung verloren. Es ist nichts mehr übrig. Dabei liegen immer noch Leute im Schutt. Langfristig kann nur die Diplomatie zu Frieden in Syrien führen. Das ist allen klar. Doch die Gewaltspirale dreht sich immer schneller. Ein Vorschlag, eine zeitlich befristete Flugverbotszone. Doch die russische Seite zögert bei dieser Idee und fordert Garantien, dass ein Waffenstillstand nicht ausgenutzt wird. Die syrische Krise kann nicht gelöst und die humanitäre Katastrophe behoben werden, ohne die Trennung der oppositionellen Gruppen von der Al-Nusra-Front und anderen terroristischen Gruppierungen. Die Terroristen sollten nicht eine Waffenruhe nutzen können, sagt Lavrov, um ihre Position zu stärken. Der Krieg tobt in Syrien. In New York geht eine diplomatische Woche ohne jeden Erfolg zu Ende. Für die syrische Zivilbevölkerung, Männer, Frauen und Kinder, geht es jeden Tag ums reine Überleben.
Gestatten? Maus. Werner Maus. Maus war Deutschlands erster echter Geheimagent, der Terroristen aufspürte, entführte Leichen, wiederbeschaffte oder gestohlene Schätze hob. Um so viel Verdienstvolles zu tun, brauchte Maus mindestens genauso viel Geld wie der originale 007, bloß dass der im Film nicht so was Profanes erledigen musste wie eine Steuererklärung. Werner Maus soll Steuern hinterzogen haben, und zwar in Millionenhöhe. Am Montag beginnt der Prozess gegen ihn und der Angeklagte wehrt sich mit einer Geschichte, die zum Bond-Drehbuch taugt. Maus sagt, ja, er habe die Lizenz zum Geld ausgeben, denn er brauche nun mal Villen, Autos oder teure Hormonkuren, um an seiner Legende zu stricken. Wer ist hier eigentlich im falschen Film? Über Maus und seinen Mythos, Christina Adelhardt.
Es ist ein prächtiges Anwesen, dicke Mauern, hohe Zäune, Kamera überwacht, am Klingelschild kein Name, hier wohnt er, der selbsternannte Geheimagent.
Mein Name ist Werner Maus. Ich bin am 11. Februar 1940 geboren.
Das ist nur einer von vielen Namen. Er war auch als Klaus Möllner unterwegs, meist in geheimer Mission, wie er sagt. Und er nutzte Dutzende weitere Tarnnamen. Die Welt des Werner Maus ist mysteriös und kompliziert. Er könne über vieles nicht reden, Gefahr für Leib und Leben. Die Welt der Steuerfahnder, die ihn nun in Bochum vor Gericht bringen, ist nüchterner.
Dem Angeklagten wird zur Last gelegt, dass er in den Jahren 2003 bis 2015 seine Einkommensteuer nicht vollständig abgeführt haben soll. Letztlich soll er Einkommensteuer im Bereich von 14,5 Millionen und Solidaritätszuschlag im Bereich von 800.000 Euro nicht gezahlt haben.
In den 80ern und 90ern hat Maus im Auftrag von Firmen und auch deutschen Behörden Geiseln befreit, RAF-Terroristen gejagt und die Giftfässer von Seveso wiedergefunden.
Er hatte Kontakt zu allen möglichen Organisationen, hat sehr aufwendige Operationen betrieben, die erkennbar außerordentlich viel Geld gekostet haben. Und ich habe mich immer gewundert, wie denn das wohl abgerechnet worden ist.
Das war bislang eines der vielen Geheimnisse des passionierten Reiters Maus. Er sei vor allem für diverse westliche Sicherheitsbehörden unterwegs, behauptet er. Die hätten ihm vor Jahren 23 Millionen Dollar in einem Geheimfonds zur Verfügung gestellt. Er sei nur Treuhänder und müsse das Geld nicht versteuern.
Er hat mit Hilfe von deutschen und internationalen Behörden, Nachrichtendiensten, manchmal hat er auch nur so getan, als würden die hinter ihm stehen, hat er sozusagen ein Paralleluniversum für sich selbst aufgebaut.
In diesem Universum lassen sich Wahrheit und Mythos kaum trennen. Ein Geldgeber des Geheimfonds sei der Vatikan, sagt Maus. Er will sogar den Rücktritt des Papstes ausgelöst und Benedikt den 16. vor dem Gifttod bewahrt haben. Dazu erklärt der Sprecher des Vatikans gegenüber NDR und SZ, dieses Mordkomplott ist völliger Unsinn. Maus ist aber auch ein Freund Israels. In der Knesset wurde er sogar persönlich begrüßt, unter einem Tarnnamen, versteht sich. Auch Israel soll zu den prominenten Geldgebern gehören. Ein ehemaliger Verteidigungsminister sei der Sprecher des geheimen Gremiums, das über die Gelder entscheidet, so Maus. Die Staatsanwaltschaft sieht das anders. Hier in Luxemburg soll Maus zeitweise bis zu 50 Millionen Euro bei der UBS-Bank geparkt haben. Hier hat er regelmäßig große Summen in bar abgehoben.
Das wird sehr schwer, sagen wir es mal, einerseits zu beweisen, dass es doch sein Geld ist. Aber es ist wahrscheinlich noch schwieriger für ihn zu beweisen, dass es nicht sein Geld ist.
Das Vermögen war für seine geheimen Missionen, sagt Maus. Die Fahnder sagen, mit unversteuertem Geld habe Maus an seiner monströsen Reithalle gebaut. Kosten geschätzt 4,5 Millionen.
Die Mitarbeiter von Kaisers Tengelmann können wenigstens kurz aufatmen. Eine Aufteilung der Supermarktkette ist vorerst abgewendet. Damit beginnt die Nachricht mit Susanne Daubner.
Nach einer Sitzung des Aufsichtsrates teilte der Eigentümer Haupt mit, er räume allen Beteiligten noch 2 Wochen Zeit ein, eine Lösung zu finden. Eine Aufteilung könnte das Aus für Tausende von Arbeitsplätzen bedeuten. Tengelmann macht seit Jahren Verluste. Eine geplante Komplettübernahme durch Edeka liegt nach einer Gerichtsentscheidung auf Eis. Bundeswirtschaftsminister Gabriel hatte sie gegen Bedenken des Kartellamtes durchsetzen wollen. Begleitet von Protesten haben die EU-Handelsminister in Bratislava über das geplante Abkommen CETA mit Kanada verhandelt. Es soll bei einem Gipfeltreffen im kommenden Monat unterzeichnet werden. Bundeswirtschaftsminister Gabriel versicherte, umstrittene Punkte würden noch nachgebessert. Keine Chance sieht er dagegen für das Abkommen TTIP mit den USA. Washington sei nicht zu ähnlichen Zugeständnissen bereit. Nach dem Kentern eines Flüchtlingsbootes vor der ägyptischen Mittelmeerküste wird das Ausmaß der Tragödie immer deutlicher. Nach Angaben der Behörden wurden bislang mehr als 160 Leichen geborgen. Etwa ebenso viele Menschen konnten lebend gerettet werden. Unklar ist noch immer, wie viele Flüchtlinge an Bord waren. Es sollen bis zu 600 gewesen sein. Nach dem Putschversuch in der Türkei hat der geistliche Gülen schwere Vorwürfe gegen Präsident Erdogan erhoben. Es gebe inzwischen viele Beweise dafür, dass Erdogan selbst Drahtzieher des Aufstandes gewesen sei, sagte der Prediger in einem Interview. Dagegen macht die Regierung in Ankara Gülen und seine Anhänger verantwortlich. Sie fordert von den USA, wo der 78-Jährige im Exil lebt, die Auslieferung. Die Bundeswehr soll kurdische Peschmerga-Kämpfer im Nordirak künftig näher an der Front ausbilden. Das kündigte Bundesverteidigungsministerin von der Leyen bei einem Besuch des Bundeswehrcamps nahe Erbil an. Dort ist die Ausbildung bisher zentral organisiert. Künftig soll sie in Kleingruppen aufgeteilt werden. Ziel ist die Rückeroberung der Stadt Mosul von der Terrormiliz IS.
Um auf so einem roten Teppich wandeln zu dürfen, muss man eine gute Geschichte erzählen. Eine, die Menschen berührt und die viele Menschen etwas angeht. Ein deutscher Filmstudent hat so eine Geschichte erzählt und es damit bis nach Hollywood geschafft, ausgerechnet. Denn dieser kleine deutsche Film zeigt ein Szenario, das viele Amerikaner für gar nicht problematisch halten. Der Thriller Invention of Trust jedoch ist eine zutiefst pessimistische Sicht auf die schöne neue Datenwelt, der wir alle ausgeliefert sind. Dafür gab es jetzt einen Oscar, jedenfalls schon mal einen kleinen, nämlich den für Studenten. Anna Tillack.
Eine rätselhafte Nachricht für Gymnasiallehrer Michael Gewa. Ein Unternehmen hat seine Internet- und Handydaten gekauft und bewertet ihn. Seinen Job, seine Beziehung, seinen Charakter. Doch das Unternehmen erpresst ihn. Will er weiterhin Privatsphäre, muss er zahlen.
Für 149 Euro im Monat bei einer Vertragslaufzeit von 48 Monaten kann ich dann verhindern, dass sie die Scheiße, die sie über mich schreiben, online stellen.
Hier an der Hochschule für Fernsehen und Film in München arbeitet Alex Schad auf seinen Traum hin. Professor Ulrich Limmer sieht in seiner Arbeit das große Kino durchschimmern. Denn Schad traut sich an die wichtigen Themen ran.
Dieser Film ist eigentlich eine Fortsetzung von dem, was Snowden der Öffentlichkeit bekannt gemacht hat. Nämlich, dass wir alle durchleuchtbar sind. Und dass wir unsere Freiheit abgegeben haben an die Internetkonzerne, die mit unseren Daten Milliarden verdienen. Und wir wissen nicht, was mit diesen ganzen Daten passiert.
Eigentlich sollte es nur ein Übungsfilm sein. Der jüngere Bruder führt Regie, der ältere, Dimitri, ist Schauspieler am Berliner Gorki-Theater und spielt die Hauptfigur.
Man kennt die Marotten des anderen, weil man dieselben hat.
Ja.
Man weiß ganz genau, wann man dem anderen auf die Nerven geht, weil er tut dasselbe auch gerade.
Ja.
Wir haben einfach denselben Fundus, aus dem wir schöpfen.
Zum Beispiel die Liebe zum Film. Die teilen beide schon seit der Kindheit. Alex Schad ist 3, als die beiden mit ihren Eltern aus Kasachstan einwandern. Deutsch lernen sie vom Fernsehen, sagen sie. 23 Jahre später hält er einen Studenten-Oscar in der Hand. Dieser Preis wird vieles ändern. Und das werde ich der Academy ein Leben lang schulden. Von der Filmhochschule direkt nach Hollywood. Aus 1749 Filmen wählt die Jury die Münchner Studenten aus. In Invention of Trust hat der Internetkonzern Lehrer Michael Gewa längst in den Wahn getrieben. Jeder hat etwas zu verbergen, ist die Botschaft des Films. Alex Schad sitzt mit seinem Bruder schon am nächsten Projekt. Vielleicht helfen da ja die neuen Hollywood-Kontakte.
So, zum Schluss begrüßen wir noch Claudia Kleinert und verabschieden aber auch den Sommer, oder Claudia?
Ja, Karen, so ab Montag werden wir das müssen, aber vorher möchte ich an diesen September doch wettertechnisch auch so einen kleinen Oscar verleihen. Denn für alle, für die irgendwie Juli, August, das, was Sommer war, mehr wie so ein Kurzfilm aussah, hat sich der September doch bisher, und wir haben schon Ende September, sensationell präsentiert. Jetzt gerade nicht zu heiß, nicht zu kalt. Im Moment haben wir noch 27 Grad in Südfrankreich. Und diese 27 Grad, man sieht es hier auf dem Strömungsfilm, die werden jetzt mit dieser südwestlichen Strömung am Sonntag auch bis zu uns noch mal kommen. Und dann müssen wir wirklich Tschüss sagen. Dann wird es nicht mehr ganz so warm sein, wenn es auch nicht bitter kalt wird. Und so nur Sonne und kaum mehr Wolken, das ist dann auch erst einmal vorbei. Wobei nur der Montag bringt etwas Regen, Dienstag wird es schon wieder besser. Der Reihe nach. Jetzt in der Nacht gibt es so etwas Nebel, und zwar vor allem von der Eifel bis zur Leipziger Tieflandsbucht. Sonst ist es oft sternenklar, auch rund um den Bodensee ziemlich neblig. Die Temperaturen sinken bis morgen früh auf Werte zwischen 12 und 5 Grad, 14 Grad auf den Inseln in der Nordsee. Morgen Vormittag dann. Viel Sonnenschein, ein paar kompaktere Wolken, die hängen noch im Norden und über der Mitte. Der Nebel muss sich auch erstmal auflösen im Laufe des Nachmittags dann, aber im Süden oft wolkenlos über der Mitte und im Norden nur so ein paar harmlose Quellwolken. Und auch da zwischendrin immer wieder Sonne bei Höchsttemperaturen von morgen auch immerhin schon 19 bis 25 Grad. Der Wind dazu ist schwach, dreht sich im Uhrzeigersinn um das Hoch südlich von uns. Dementsprechend wird man ihn auch kaum merken. Und der Sonntag bringt dann noch mal verbreitet Sonne für so ziemlich alle. Ein paar harmlose Wolken gibt es im Norden und Osten bis 27 Grad im Westen. Dann am Abend dichtere Wolken, vielleicht schon mal erste Schauer so in der Eifel und im äußersten Südwesten Baden-Württembergs. Und dieses Frontensystem, das zieht dann Montag über uns hinweg, bringt immer wieder Schauer, einzelne Gewitter, Temperaturen dann gedämpft. Maximal noch so 20 bis 23 Grad. Aber bis dahin können wir uns wirklich im Moment gar nicht beschweren.
Vielen Dank, Claudia. Und mit diesen Aussichten verabschieden wir uns. Hier sehen Sie jetzt einen Tatort mit den Kölner Kommissaren. Um 1.15 Uhr meldet sich die Tagesschau noch einmal und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin.